Gemeinde. Wir nehmen uns mal den Predigttext vor. Er steht bei Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 17 bis 22. Müsste auch auf den Blättern hinten drauf abgedruckt sein. Dort steht: Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Soweit der Predigttext. Macht schon einen großen Unterschied aus, drinnen oder draußen zu sein. Es ist ein großes Glück, in einer Gemeinschaft dazuzugehören und Unglück, dann nicht dazuzugehören. Wir hatten gestern den Katetag, also den Katechumenentag im Bonhoeffer Haus, und da merkte man auch ein bisschen, und zwar an einem Jungen, der von einer Mutprobe gesprochen hat, die ihn ein bisschen beunruhigt hat. Da ging es darum, dass man irgendwas, einen kleinen Streich machen musste, damit man dazugehört. Oder wenn man den nicht geschafft hätte, dann wäre man irgendwie außen vor gewesen. Da hat er irgendwas gemacht, das muss ich jetzt nicht sagen. Und am Ende rief er mich an und sagte: Ja, ich habe das jetzt wieder gut gemacht. Ich wollte ja keinen Ärger haben. Ja, man merkt, wie wichtig das ist, dazu zu gehören, und was für Klippen das manchmal sind. Damit die, ja, und die Worte, die wir so sagen, bis die tatsächlich im Herzen ankommen, das ist immer leichter gesagt als getan. Diese Heiden, von denen Paulus spricht, waren ja eben keine Juden. Und die Juden, die an Jesus glaubten, das waren seine Nachfolger, zum Beispiel die Jünger, das waren ja auch Juden. Und deswegen gab es damals ja diese große Frage: Dürfen denn auch diejenigen, die keine Juden sind, Jesus nachfolgen? Oder müssen die erst Juden werden? Müssen die erst diese Mutprobe machen, dass sie Juden werden, sich beschneiden lassen und möglichst viele von diesen Gesetzen einhalten? Und da gab es eben verschiedene Meinungen darüber. Ja, und Paulus, der hat ja auch die Christen erst verfolgt. Also er war ja erst Saulus, und später hat er dann verstanden, dass die Heiden, also die Nichtjuden waren, dass die auch dazugehören durften. Und er schreibt eben in diesem Brief, dass die Heiden eben, die früher nicht dabei waren, nun auch Mitbürger der Heiligen sind. Eben diese christusgläubigen Nichtjuden. Das ist dieser Kontext, den wir heute vor uns haben, weil der Epheserbrief, der kommt von einem Paulus-Schüler. Da ging es darum. Also als Unbeschnittene galten diese Heiden als Fremde, wenn nicht sogar als Feinde. Bestenfalls jedoch als Gäste im Haus Gottes. Aber sie waren ausgeschlossen von den Privilegien der vollwertigen Mitbürger und Hausgenossen im Volk Gottes. Und nun waren sie durch den Glauben an Jesus eben zu erbberechtigten Kindern Gottes und zu Vollbürgern des Reiches Gottes geworden. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Frage, die uns vielleicht ganz ein bisschen fern liegt, weil wir haben viel den Kontakt mit Juden überhaupt verloren, dass diese Frage dazu geführt hat, dass überhaupt das Christentum sich ausbreiten konnte bis in unsere Gegend. Ich war also durch die Heidenmission des Paulus, ging das ja immer weiter. Das heißt, es ging hier, dem, was Paulus sagt, weit über das alttestamentliche Prinzip der Gastfreundschaft hinaus und der liebevollen Fürsorge gegenüber den Fremden. Nein, es ging darum, dass die Fremden nicht mehr nur Gäste sind, sondern Familienmitglieder im Hause Gottes. Gast zu sein ist ja gar nicht so schlecht. Es bedeutet sogar Ehre. Wenn man zu Gast ist bei jemandem, dann wird man meistens höflich behandelt. Man bekommt nicht immer das schlechteste Steak. Das kann man schon mal wissen. Und oft ist es sogar so, dass man als Gast auch mal was erzählen darf und der Gastgeber auch mal zuhört. Das sind alles so schöne Dinge, die man erfährt, wenn man Gast ist. Aber natürlich hat der Gaststatus seine Grenzen. Irgendwann nach 3 Tagen, wie sagt man da, stinkt der Fisch vom Mund aus. Nach 3 Tagen Gast ist es manchmal ein bisschen schwierig. Wir hatten mal einen jungen Mann bei uns 3 Monate zu Gast, unser Freund. Und das war so eine Zeit, wo quasi er war Gast, aber nach und nach wird er ja auch ein bisschen zum Familienmitglied. Und da ging es um die Fragen nach Pflichten. Merkt er, wo die Pflichten sind? Oder wo lässt er sich eher noch auf den Gaststatus ein? Das muss man aushandeln. Und ich denke, so etwas muss man auch in der Kirchengemeinde aushandeln. Manchmal kommt es so vor, vielleicht für Leute, die schon 60 Jahre hier regelmäßig zum Gottesdienst gehen, dass die Jüngeren oder die von außen kommen, Gäste sind vielleicht, aber im Grunde nicht ganz so diesen Status haben als Familienmitglieder. Ich war jetzt bei einem Besuch und da kam mir ganz deutlich so diese Frage oder der Appell entgegen, dass englische Lieder ganz schlecht wären zu singen hier im Gottesdienst. Ich dachte mal, wann haben wir denn zuletzt ein englisches Lied gesungen? Ralf, erinnerst du dich, schon lange her. Und das neue Liederbuch, das sollte auch nicht sein. Und ich dachte, ja, schöne Traditionen sind gut. Und dann dachte ich, und dann auf der Eben war jemand, der sagte, ja, wann ist denn eigentlich wieder Familiengottesdienst? Das heißt, es sind schon unterschiedliche Interessen. Und wer ist denn jetzt der Hausherr, der Gastgeber? Und wer ist der Gast? Oder dürfen wir alle irgendwie zu Familienmitgliedern werden? Gibt es die sagen, ihr habt Gastrecht, vielleicht einmal im Jahr ein modernes Lied und dann aber immer nur, wie wir es wollen? Oder wie regelt man das? In einer Wohngemeinschaft, ich weiß nicht, ob Sie das mal kennengelernt haben, manche Studenten, die müssen das aushandeln, wie das geht mit dem Putzen und mit dem Einkaufen. Da sind, und wie auch in der Familie, man sucht sich die Familienmitglieder nicht aus. Und deswegen kommt es viel darauf an, dass man so ein bisschen sensibel ist und fragt, ja, wie können denn alle miteinander in einer Gemeinde leben? Braucht man die Gabe des Zuhörens? Und ich denke, da sind wir als Gemeinde auch schon ein bisschen diese Schritte gegangen, weil wir ja so eine Umfrage an alle Gemeindeglieder oder an alle, die das Gemeindemagazin empfangen, gegeben haben, um ein wenig nachzuforschen, was muss denn gegeben sein, wenn wir alle als gleichberechtigte Glieder dieser Gemeinde zusammen sind. Wie können wir, sagen wir mal, die uns eher so als die Gastgeber empfinden, als die Hausherren, dazu beitragen, dass andere auch sich wohlfühlen. Nicht nur Gäste am Rand sind, das ist ja immerhin schon mal was, wenn jemand als Gast kommt, sondern auch selber vielleicht einmal zum Gastgeber wird. Das ist unsere Aufgabe und ich denke, man muss da schon so konkret sprechen, weil sonst sind diese Worte so schön, dass die oft gar nicht richtig in ihrer Kraft wirken können. Ja, wie können aus Gästen bei uns Mitbewohner oder auch Gastgeber werden? Was tun wir, um ihnen dabei zu helfen? Ja, ähnliche Fragen gibt es ja auch, muss man jetzt nicht zu lang drüber reden, aber die Sache mit dieser rassistischen Bemerkung gegenüber den Boateng, da sagt jemand, so wie es vor 50 Jahren war, ein Nationalspieler der deutschen Nationalmannschaft kann keinen Migrationshintergrund haben oder soll ihn nicht und der wird dann einfach beleidigt. So. Das ist schon mal etwas, was irgendwie überhaupt nicht geht und das auch das eben als Christ überhaupt nicht gesagt werden sollte. Und wir sollen in unserer Gemeinde mal schauen, wie wir das hinbekommen, die Gemeinschaft der Unterschiedlichen. Wenn man einmal ein bisschen im Alten Testament forscht und überhaupt in der Bibel forscht, dann muss man merken, dass auch im Alten Testament schon das verheißene Land nicht Israel, dem Volk Gottes, sondern Yahweh, dem Gott des Volkes Israel, gehört. Also immer wieder diese radikale Gleichheit vor Gott, die wir leben wollen als Geschwister, die auch schon im Alten Testament besonders gegründet wurde, darin eben, dass gesagt wird, das Land ist mein, sagt der Herr, und ihr seid Fremdliche und Beisassen bei mir. Auch der Psalmist bekennt in einem Psalm, ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Also Gott ist der Herr der Erde und wir sind nicht die Herren der Erde. Und wir sind Fremdlinge und Gäste bei dir, wie unsere Väter alle, so steht es im ersten Chronikbuch. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht. Und der Hebräerbrief sagt, das ist Paulus, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wer ist hier der Hausherr und wer ist der Gast? Wenn wir sagen, Gott ist der Hausherr und wir alle dürfen dazugehören zu seinem Volk, dann müssen wir immer auf Gott schauen, der definiert, dass es alles seine Kinder sind und nicht wir uns überheben über andere, selbstherrlich Besitzansprüche geltend machen, sondern die Gleichheit, die vor Gott und vor Jesus gilt, eben in der Gemeinde, das bedeutet, dass wir diesen Blick auf Jesus als unseren Maßstab nehmen müssen. Nicht wahr? Das steckt darin, dass man sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Diese zukünftige Stadt, das ist einmal das Reich Gottes, wo dieser Frieden erreicht ist, wo es einmal nicht um Herrschaft der einen über die anderen geht oder um Ausschluss der einen, nur weil sie nicht dazugehören oder nicht passen für die Mehrheit, sondern um diesen Frieden, der höher ist als unsere menschliche Vernunft. Und wir dürfen uns diesen Ausblick auf dieses Reich nicht verbauen, auch nicht durch unsere eigenen Wünsche oder Vorlieben. Das ist ganz wichtig. Selbst Jesus, wenn man mal auf ihn schaut, ist ja in mehrfacher Hinsicht ein Fremder gewesen. Bereits kurz nach seiner Geburt in der Fremde flohen seine Eltern mit ihm nach Ägypten, um dem Zorn des Königs Herodes zu entgehen. Auf diese Weise verbrachte er seine ersten Lebensjahre als Flüchtling im Ausland und wiederholt damit die Erfahrung seines eigenen Volkes, die ja auch Flüchtlinge waren. Später wirkt er etwa 3 Jahre als Wanderprediger ohne ein festes Zuhause. Dann wurde er sogar seiner eigenen Familie entfremdet und aus seiner Heimatstadt verjagt, Nazareth. Er machte die schmerzhafte Erfahrung des Fremdseins im eigenen Hause und starb schließlich als Ausgestoßener und Verworfener außerhalb seiner Stadt. Dass er sich mit seinen geringsten Brüdern einschließlich der Fremden identifizierte, und das steht ja bei Matthäus 25, das bedeutet ebenfalls, dass er von sich sagen konnte, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen oder eben nicht aufgenommen. Mit anderen Worten, wer Fremden das Gastrecht verweigert, der verweigert sich im Grunde Jesus selbst. Daher gilt, Gott ist nicht neutral, er stellt sich immer und mit Leidenschaft an die Seite der Schwachen und der Bedürftigen. Er ergreift Partei für die, denen Rechtsansprüche verwehrt werden. Das ist eine ganz radikale Predigt, kann man sagen. Ich weiß, wir wohnen ja jeder an seinem Ort und es gibt ja kulturelle Dinge, die Gemeinschaften bestimmen. Das ist mir auch deutlich. Aber wir dürfen nicht die Radikalität verlieren. Radikalität von der Wurzel her. Also diese Geschwisterlichkeit, die an der Wurzel unseres Christseins liegt, diese dürfen wir nicht, wie eine Quelle, die nicht verschüttet werden soll, diese dürfen wir nicht verlieren. Und das, was da drin steht, nicht wahr, dass wir diese wurzelhafte Gleichheit in Jesus, die im Grunde ja auch diese große Kraft des Evangeliums ist, ich glaube auch einer der Gründe, warum unser christlicher Glaube so viele Menschen erreicht hat. 2 Milliarden Menschen auf der Welt sind Christen. Eben auch zum Beispiel in Indien gibt es diese Kaste der Ausgestoßenen, die Dalit. Die sind ganz wenige in einem Land komplett Hinduisten. Und die sind Christen geworden, weil sie in dem System der indischen Kasten, die als die Letzten, als der Abschaum dargestellt werden. Und die werden Christen, weil sie wissen, im Christentum sind wir nicht der Abschaum. Hier gilt diese radikale Gleichheit vor Gott. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum der christliche Glaube so stark verfolgt wird. Dass diese Sprengkraft, die in dieser Friedlichkeit liegt, dieser geschwisterlichen Liebe liegt, dass die einfach ganz schwer ist, aber schön ist und daher auch verteidigt werden muss. Jetzt will ich noch mal einen letzten Vers aus einem Brief vorlesen im 2. Jahrhundert. Das ist der sogenannte Diognetbrief. Dort heißt es von den Christen. Und zwar sagen das andere über die Christen. Die sagen, zwar bewohnen diese Christen ihre eigenen Heimatländer, sie sind aber doch Beisassen, also irgendwie Gäste. Zwar haben sie an allem als Bürger Anteil, leiden aber wie Fremde. Weil sie eben, das muss ich jetzt mal Stopp machen, weil sie eben einen anderen Kompass haben, ein anderes Wertesystem. Sie sind, weil wir sagen, wir haben das Himmelreich Bürgerschaft, also unsere Staatsangehörigkeit, ist für die Christen das Himmelreich. Deswegen müssen wir uns auch in unserem eigenen Land immer ein bisschen auch fremd fühlen, weil wir eben diesem Reich verpflichtet sind. Und deswegen, das ist die eine Seite. Und dann geht es weiter in den Brief, dort steht, jegliche Fremde ist ihnen Heimat. Jegliche Fremde ist ihnen Heimat. Wie kann das sein? Indem, wenn die Christen in allen Ländern zusammengehören, dann können wir in anderen Ländern mit Christen dort uns als gleich als Brüder und Schwestern sehen. Und jede Heimat kann auch Fremde sein. Sie wandeln auf Erden, sind aber Bürger des Himmels. Die Christen leben in der Welt, doch sind sie nicht aus der Welt. Das ist eine sehr berühmte Stelle. Und ich mag, kann auch sein, dass das ein wenig steil alles klingt. Kann sehr steil klingen, aber wenn man es sieht an den Konfirmanden allein, wie schwer das ist, nicht auf Kosten von Opfern oder Ausgeschlossenen die eigene Gemeinschaft zu stärken. Wie schwer das ist, das Herz offen zu halten für die Gemeinschaft der Gleichen. Aber ich denke, da liegt eine große Verheißung in diesem Wort von dem Frieden zwischen denen, die schon immer da gewesen sind, damals die Juden, und denen, die aus Gnade dazugehören, den Heiden. Und dieses große Geschenk, eigentlich ein Geheimnis des Glaubens, nicht wahr? Diese große Geschwisterlichkeit, dieses Geschenk, der Friede, der damit zusammenhängt, der eben höher ist als unsere menschliche Vernunft, der möge uns leiten und uns ein wenig herausheben aus dem Klein-Klein, aus dem Kleinkrieg, den wir oft führen in unserem Leben, auch am Arbeitsplatz, und uns ein wenig eine innere Ruhe schenken, aus der heraus wir wissen, vor Gott sind wir Geschwister, große, kleine, Onkel und Tanten, im Grunde als eine Familie. Und dieser Friede möge uns immer wieder leiten und begleiten. Amen.